Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch
mit Dominik Kollmann.
Hallo zu einer neuen Ausgabe des EgoFem Talk Radios. Beinahe wäre mein heutiger Gast Rechtsanwältin oder Grundschullehrerin geworden. Doch die Leidenschaft für Schauspiel und Kabarett hat sich dann doch durchgesetzt. 2019 dann eine besondere Ehrung. Sie wurde mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Sparte Senkrechtstarter ausgezeichnet. Viele kennen sie aber auch seit 2016 als Marie die Feuerwehrfrau in der ZDF-Reihe Marie fängt Feuer. Eine große Leidenschaft hat sie trotzdem auch weiterhin fürs Kabarett. Gerade geht sie mit ihrem neuen Bühnenprogramm Volle Kontrolle wieder auf große Tour. Heute ist sie erstmal bei mir. Ich freue mich sehr über Christina Eichsenberger.
Hallo Dominik.
Servus.
Hi, servus.
Ein schönes Wiedersehen, denn wir haben uns schon mal gesehen vor ein paar Jahren.
So schaut's aus und die Stunde war ganz schnell rum.
Ja, schauen wir mal, wie es heute wird. Ich habe was Schönes gelesen über dich und zwar in irgendeiner Zeitung. Da wurde geschrieben, würde man die Person Christina Eichsenberger mit den Worten eines Grundschullehrers beschreiben wollen. Es würde sich vermutlich so lesen. Ich weiß nicht, ob du den Text kennst. Christine ist lebhaft und aufmerksam und vielseitig interessiert. Sie hat große Freude am mündlichen Ausdruck und ist stets freundlich und engagiert. Wärst du damit zufrieden oder würdest du Einspruch einlegen?
Das klingt sehr nett.
Hast du Schlimmeres erwartet?
Kannte ich tatsächlich nicht. Ja, du, ehrlich gesagt, ich habe schon alles Mögliche gelesen in Zeitungen. Also mittlerweile mache ich das nicht mehr so stringent, dass ich mir da immer wieder anhöre, was Leute über mich schreiben, weil das ja auch immer sehr subjektiv irgendwie ist. Aber da hast du alles von Krawall bis Ulknudel und laut und solche Geschichten, von dem her, das ist ein schönes Zeugnis, das mir da ausgestellt worden ist. Aber ich glaube, ich bin nicht immer so lieb. Also wenn jemand meine Bühnenprogramme so kennt, da kracht es schon auch zwischendurch mal. Von dem her auch thematisch. Also von dem her bin ich gespannt, was der oder die, also in dem Fall die Person, beim nächsten Bühnenprogramm jetzt volle Kontrolle über mich schreiben wird.
Jetzt schauen wir erstmal kurz in die Vergangenheit. Ich habe gelesen, dass du früher als Kind irgendwie so gar nicht wirklich einen Wunsch hattest, irgendwie auf Bühnen zu stehen und zu schauspielern. Es gab aber eine Situation, genau im Kindergarten, dass du die Raupe Nimmersatt gespielt.
Ja.
Und du fandest das damals total toll, weil du durftest einfach nur die ganze Zeit essen.
Ja, Rolle meines Lebens. Ja,
jetzt bist du doch da hingekommen, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Stimmt es, dass du früher so gar kein Gefühl dafür hattest?
Absolut.
Für Bühnen und Schauspiel?
Ich habe schon auf dem Gymnasium, war ich Teil von, ich glaube, dieser Kurs hieß Dramatisches Gestalten oder sowas. Und da haben wir mit dem Freien Landestheater Bayern den Rattenfänger von Hameln aufgeführt und ich war eine von den Ratschkatteln quasi am Dorfbrunnen. Aber ich hatte ehrlich gesagt nie so ein richtiges Gespür für die Bühne. Ich fand es immer seltsam, sich da oben so auszustellen und so. Das ist ja fast schon exhibitionistisch, ne? Mhm. Und dieses Rampensau-Gehen ist mir eigentlich nicht, für mein Gefühl, nicht in die Wiege gelegt worden. Ich fand das immer befremdlich, dass alle irgendwas von dir erwarten da oben und ob ich das erfüllen kann und so. Das hat natürlich auch was damit zu tun, ob du denkst, ja, ob du einen guten Selbstwert hast und ein gutes Selbstbewusstsein und so. Wenn du jetzt wahrscheinlich meine Familie fragen würdest oder meine Firmenpatin oder so, die würden sagen, ja, das habe ich schon immer gewusst. Aber ich für meinen Teil dachte immer, ich finde das irgendwie seltsam. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich das mal irgendwie beruflich mache. Mhm. Also ohne das abwerten zu wollen, in Anführungszeichen brotlose Kunst, wo man mich dann auch noch bewertet. Mhm. Das fand ich irgendwie seltsam. Mhm. Aber es ist alles so ein bisschen auf seinen Platz gefallen, weil ich wollte ja dann auch Grundschullehrerin werden. Fand das irgendwie auch cool. Ich meine, das ist ein bisschen eine andere Situation, weil die Schülerinnen und Schüler zahlen ja keinen Eintritt.
Mhm. Aber sie bewerten dich ja auch.
Genau, sie bewerten einen. Und es ist ja auch, im besten Fall bist du als Lehrerin oder Lehrer ein guter Entertainer. Mhm. So, Wissen vermitteln und den Sinn von Lernen zu vermitteln, ist wahnsinnig wichtig. Und das habe ich dann so Step by Step, habe ich das dann gespannt. Ja, und so ist dann alles auf seinen Platz gefallen. Und heute sind es 12 Jahre. Ja, genau, am 19. Oktober waren es 12 Jahre jetzt mit Solo-Kabarett quasi. Und das ist schon krass, wenn ich mir das rückblickend anschaue. Hätte ich nie gedacht. Ich habe jetzt meine letzte Show gehabt mit meinem letzten Programm Einbildungsfreiheit. Hatte so einen leichten Trennungsschmerz, weil das schon ein Programm war, das hat mich jetzt 4 Jahre begleitet, weißt? Das war halt Pandemie, dann hast du wieder angefangen, ein paar Shows gespielt, dann ist wieder abgebrochen worden, dann war wieder Lockdown, dann hast du wieder angefangen und so und ständig alles umgeschmissen, alles umgeschrieben. Das war krass, die habe ich in Inningen am Ammersee, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben,
dass
ich die Geschichte erzähle, alles klar, dann dauert das Interview halt 3 Stunden, wurscht. Da habe ich meine letzte Show jetzt gespielt in Inningen am Ammersee. Im Groundlift Studio, das superschöne Location. Dann war es so, ich war so 4-5 Minuten auf der Bühne oder sowas, war gerade mitten in der Rolle drin und auf einmal fliegt mich aus dem Nichts, du siehst ja auf der Bühne nur schwarz und ein bisschen die Scheinwerfer, fliegt mich ein Schmetterling an, aber voll Attacke. Und ich habe gedacht, was ist das? Das ist eine Fledermaus. Mich hat es gerissen und dieser Schmetterling war der totale Sidekick in der Show. Mhm. Also ich glaube, ich muss den tatsächlich jetzt mit auf die Bühne nehmen als Sidekick für immer, weil der hat super gut funktioniert. Und dann habe ich in der Pause, das war für die Leute natürlich perfekt, weil das ist so eine Show, das hast du kein zweites Mal im Normalfall. Die wissen genau, das passiert nur an diesem Abend, das ist total magisch. Und dann habe ich in der Pause ein bisschen nachgelesen, was Schmetterlinge so stehen und so. Und habe mich dann auch wieder erinnert, ich habe dann so gelesen, es steht für Hoffnung und eheliches Glück. Da habe ich schon gedacht, ja super, gesellschaftlicher Druck mit 2 Flügeln. Und aber auch in einigen Kulturen ja auch, so Japan und Mexiko vor allen Dingen, glaubt man ja dran, dass wenn Menschen versterben, dass dann ihre Seele quasi in einen Schmetterling wandert und dann ins Jenseits rüberflattert. Und ich schwöre, es ist jetzt nicht ausgedacht, ich schwöre es dir, ich fange gerade mit einer neuen Nummer an, wo ich so über meinen Bruder spreche und dass ich auf den, ne, wie man halt so ist zwischen Geschwistern, hätte gut verzichten können. Auf meinen Opa allerdings nicht. Und dann kommt so eine Nummer über meinen verstorbenen Opa und wie der so im Altersheim war und so weiter zum Thema Pflegenotstand. Und ich sage gerade Opa. Und in dem Moment sagen 4 Leute oder 5 Leute im Publikum, stopp, stopp, nicht bewegen. Und ich schaue so hin, wo die hingeschaut haben, neben meinem Fuß und dann sitzt neben meinem rechten Schuh der Schmetterling am Boden. Und das war so, also ich habe so eine Gänsehaut gekriegt. Ich habe wirklich, ich verliere normalerweise in solchen Situationen jetzt
nicht schnell die Fassung.
Nicht die Fassung. Aber ich war wirklich, gerade am Ende des Abends, habe ich Tränen in die Augen gehabt, weil das so ein ganz spezieller, wahnsinnig toller Auftritt war zum Abschluss dieser 4 Jahre mit diesem Programm, dass ich total dankbar war. Und jetzt freue ich mich natürlich aufs neue Programm, aber das hat das alles so schön abgerundet. Das Publikum war auch toll, obwohl es, also ich glaube, im Schnitt ein bisschen älter war
als sonst
so die Leute, die ich sonst so drinnen sitzen habe. Aber die waren toll. Die waren so dabei, die haben so Bock gehabt und das war toll. Das war super.
Lass uns vielleicht gleich mal kurz bei dem Thema bleiben. Was hast du denn für eine Einstellung zum Tod? Also denkst du, es geht danach weiter oder ist einfach Schicht im Schacht?
Mein Gott, also ich würde mir schon wünschen, dass es weitergeht. Ich finde das eine schöne Vorstellung. Ich glaube allerdings nicht dran. Ich glaube, dass wir dieses eine Leben haben und das sollten wir so gut nutzen, wie es irgendwie geht. Mit den liebsten Menschen verbringen, die uns am Herzen liegen und die aussortieren, die uns nicht sind.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist so das Ding. Und das macht einen, also ich meine, ich bin jetzt 37, ich bin noch nicht in dem Alter, wo man sich denkt, boah, ich habe jetzt irgendwie 2 Drittel von meinem Leben rum oder so. Aber ich denke schon, mein Gott, es kann jeden Tag, es kann rum sein einfach. Das ist so, du weißt es nicht. Ergo versuche ich, da muss ich mich immer wieder selber anhalten, weil ich mir oft zu wenig Zeit nehme für mich. Ne? Ich arbeite einfach unglaublich gerne.
Du setzt dir zu viele Ziele.
Ja, und wenn du selbstständig bist, dann arbeitest du halt einfach auch 24/7, wenn du dir nicht selber einen Riegel vorschiebst ja, und sagst, hey, ich brauche trotzdem mal einen Tag frei in der Woche. Ich bin total dankbar, dass ich so viel zu tun habe, um Gottes Willen, aber da muss ich immer wieder ein bisschen hinschauen, dass ich da einfach sage, nee, ich gehe heute auf den Berg. Keine Ahnung, letztens habe ich meinen Sonnenaufgang am Jägerkamp angeschaut, gestern halt irgendwie um 4 los oder sowas. Und das war schon, da muss ich immer wieder mich anhalten. Dass ich auch das, was ich selber predige, jeden Tag so zu genießen, als wäre es der Letzte, auch wirklich zu erfüllen. Ja.
Sehr schön. Es ist eh Wahnsinn, was du gerade mittlerweile eigentlich alles machst. Du bist Moderatorin, du bist Schauspielerin, du bist Kabarettistin. Man sieht tatsächlich auch, dass du Fan von Vielfalt bist. Ist das richtig? Also vielfältige Jobs quasi in deinem Leben zu haben?
Absolut. Also erstens ist es so, ich bin ja früher relativ häufig gefragt worden, ob es nicht gescheiter wäre, ich würde mich nur auf eines fokussieren, um wirklich eines richtig gut zu können. So. Aber die Pandemie spätestens hat, glaube ich, allen gezeigt, dass wir gerade in der Kulturbranche, dass es einfach Sinn macht, dass du breit aufgestellt bist. Und ich war immer schon, wie du sagst, der Fan von Vielfalt und auch von Entwicklung, weil bei jedem Projekt, ich lerne beim Film durch die Arbeit mit verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren und auch meinen Kolleginnen und Kollegen, lerne ich wahnsinnig viel wieder persönlich für meine Bühnenarbeit. Mhm. Auch wenn es zwei verschiedene Geschichten sind, ja. Auf der Bühne bin ich ja, da muss ich auch die letzte Reihe erreichen. Mhm. Ja? Da sehen die teilweise nicht, ob ich einfach nur eine Augenbraue nach oben ziehe. Aber so fürs Spiel bringt dir das, ne? Extrem viel. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass ich mich durch diese verschiedenen Jobs einfach immer weiterentwickle. Und das macht mir total viel Freude. Und wer auch immer diese Regel mal aufgestellt hat, dass man sich auf eines konzentrieren sollte in dieser Branche,
ist verjährt, diese Aussage.
Ja, für mich sowieso hat sie noch nie gegolten irgendwie. Ja.
Stimmt es, dass du eine Art Autodidaktin bist und es tatsächlich auch magst, dir Dinge selbst zu erarbeiten?
Ja.
Ja.
Also das war auch ein bisschen aus der Not heraus, glaube ich, weil ich habe ja schon versucht, ich habe ja keine Schauspielschule besucht, aber ich habe ein paar Vorsprechen gemacht. Ja, ich habe gesagt, okay, ich versuche das mal, das war da, als ich mein Jurastudium abgebrochen habe und so ein bisschen auf der Suche war, was mache ich denn jetzt? Und mir gedacht, ja, mei, wird mich schon interessieren. Ich habe jetzt ein paar Bühnenauftritte mit dem Tobi zusammen gemacht. Schauen wir mal, was da geht. Und habe mir gedacht, wenn es im ersten Jahr funktioniert, dann soll es so sein. Wenn nicht, also ich habe da ganz viele Leute kennengelernt, die irgendwie gesagt haben, ja, ich behaupte schon, das ist mein 158. Vorsprechen. Und dann habe ich mir gedacht, also ich weiß nicht, soll ich es dir jetzt sagen, aber vielleicht ist es einfach nichts für dich. Aber das muss ja jeder selber entscheiden. Ja. Bei mir war es so, dass diese teilweise, also außer an der Ernst Busch, die waren wirklich toll, die haben sich fürs Feedback auch viel Zeit genommen in Berlin.
Aber, also eine Schauspielschule?
Genau. Mhm. Aber beim Rest habe ich echt so das Gefühl gehabt, das ist echt nicht meine Welt. Und ich habe auch so das Feedback bekommen, das ist nichts für dich. Mhm. Ja. Das Feedback bekommst du ja relativ häufig, wenn du sagst, okay, ich will irgendwas Richtung Film machen oder Richtung Schauspiel machen. Dann also mein Musiklehrer damals hat auch irgendwie gesagt, ja, also wenn du Schauspielerin werden willst, dann kannst du ja nicht gleich einen Taxischein machen. wo ich so gedacht habe, also nichts gegen Taxifahrer, ne? Sondern das ist irgendwie, das ist vertane Liebesmühe. Ja? So. Und dann war klar, okay, ich komme dann irgendwo in die nächste Runde, dann halt nicht. Und dann habe ich halt mit dem Schauspiel so weiter, mit dem Kabarett so weitergemacht. Und dann saß halt irgendwann ein Schauspielagent da drin und hat gesagt, du, das finde ich eigentlich also
passt
recht stark. Ja, hättest Lust, dass wir zusammen arbeiten? Sag ich, was machst denn du eigentlich? Sagt er, ich bin Schauspielagent und so. Und probieren wir es halt einmal. Mhm. Und dann haben wir es halt probiert. Und das erste Casting, zu dem ich gegangen bin, war Marie fängt Feuer. Mhm. Da war ich für die Nebenrolle eigentlich vorgeschlagen. Dann haben sie mich im Castingprozess irgendwann umbesetzt auf die Hauptrolle. Mhm. Und dann hat das funktioniert. Ja? Und dann denke ich mir, hey, also es gibt viele, die waren auf der Schauspielschule und da geht danach gar nichts.
Ja.
Und ich habe mir vieles einfach selber angeeignet, dadurch, dass ich es halt gemacht habe. Und auch immer versuche, aufmerksam zu sein, ob ich irgendwas lernen kann von meinen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ja? Wie ich, in welcher Situation, also ich habe halt auch nie Schauspielcoaching gemacht oder so, sondern ich habe mir gedacht, ich nehme das, was in mir drin ist und versuche das zu kombinieren mit dem, was ein Regisseur von mir will.
Was du von dir selbst willst vielleicht auch,
und
oder?
Auch, was ich von mir selbst will, genau. Und das in Einklang zu bringen, glaube ich, das ist halt so meine Methode. Mhm. Und ich habe ja auch das Glück, dass ich immer wieder mit wahnsinnig tollen Leuten echt arbeiten kann. Wir haben ja ständig Episodenhauptrollen bei uns, die dann wieder dazukommen. Mhm. Jetzt war August Zirner da zum Beispiel, wo du einfach sagst, hey, wie groß ist die Chance, dass du mit so jemandem mal spielen kannst, ja. Und es ist wahnsinnig toll, es ist bereichernd und ja, also ich bin sehr dankbar.
Bereichernd sind tatsächlich auch Besuche über deinen Kabarettauftritten. Ich habe dein letztes Programm gesehen und darf jetzt auch das Neue sehen. Du bist jemand, habe ich gelesen, bei der es im Privatleben nicht immer lustig zugehen muss. Da kann die Stimmung schon auch mal stinkig werden, habe ich gesehen, vor allem wenn du beim Karteln verlierst. Ist das richtig?
Ja, vor allen Dingen beim Kniffeln, muss ich sagen. Also wir haben ja so ein Ritual bei uns in der Familie, dass wir gerne, wir treffen uns gerne als Familie und essen zusammen. Meine Mutter ist eine Spitzenköchin und dann andere gehen halt spazieren. Ja, das ist bei uns eher, wir ratschen dann lieber und spielen runde Kniffeln. Und ich bin nicht so gut im Verlieren. Also vor allen Dingen nicht gegen meine Brüder. Kann ich nicht gut ertragen. Aber ja, genau. Aber grundsätzlich ist bei uns schon, würde ich sagen, eine sehr humorvolle Grundstimmung. Mhm. Das ist schon so. Also wir haben auch mal ernste Themen zwischendurch, aber letztendlich, wir fangen uns da gegenseitig auf. Und ich glaube, Humor ist so ein Werkzeug, mit dem man ja schwierige Zeiten auch besser aushalten kann. Mhm. Ja. Und das ist bei uns so ein bisschen Credo. Ja.
Du hast mal von so einer sogenannten Humormentalität gesprochen, die es für dich irgendwie gibt. Was ist da genau gemeint? Und ist die abhängig von Orten, an denen du auftrittst?
Ja. Schon. Ja, voll. Ich meine damit, dass ich teilweise spüre in verschiedenen Regierungsbezirken, jetzt wenn wir uns mal auf Bayern konzentrieren, dass da die Art des Humors eine andere ist, mhm. ja, wie die reagieren auf Pointen. Das ist jetzt gar nicht wertend gemeint oder so, aber wenn ich zum Beispiel ich liebe die Niederbayern, mhm. absolut, ne, ich kann die mittlerweile auch gut einschätzen und ich finde das auch fein, dass die sich nicht gleich, also über jede Pointe komplett wegbiegen, ja. Das ist ein sehr kritisches Publikum. Ich habe da bloß in Niederbayern schon Auftritte gehabt, wo ich mir echt gedacht habe, sag mal, also nach 2 Stunden, ich habe ja gar nichts gehört von euch. Ne? Und danach kamen die, als ich noch CDs verkauft habe, mittlerweile glaube ich, kaufe vielleicht noch ja, CDs und verschenkt die dann an Leute, die sich dann nächsten Sommer die CDs im Garten hängen, um damit Vögel zu verscheuchen. Ne? Also ganz viele Leute haben ja keinen CD-Player mehr, aber da waren die waren wirklich scharenweise dann am CD-Stand und haben CDs gekauft und ich gesagt, ja, braucht ihr das zum Nachhören oder habt ihr es nicht verstanden? Aber ich habe das Gefühl gehabt, da ist so gar nichts gekommen. Nein, es war ein Spitzenabend. Weil ich gesagt habe, ja, aber dein Gesicht hat das, nicht gar nicht also, mir so rüberbracht. Mhm. Ne? Aber die sind halt da, die sind halt einfach da ein bisschen anders. Genauso kannst du das, je nach dem, wo du bist, bei den Franken beispielsweise auch haben. Mhm. Und das finde das eigentlich eher cool und spannend. Oder bei den Oberpfälzern, ne, dass du irgendwie 20 Minuten ist erst einmal Ruhe. Ne? Mhm. Da sind sie sich erstmal dessen bewusst, habe ich zumindest das Gefühl, dessen bewusst, wir haben jetzt Eintritt gezahlt und jetzt tust du erst einmal was. Und wenn wir das für gut befinden, nach Punkt 20 Minuten, dann zeigen wir dir das. Und wenn wir nicht reagieren, ne, dann denk mal drüber nach. Und ich finde das schön. Also.
Na, zumindest, wenn du dich darauf einstellen kannst. Also ich meine, ja. So unerfahrene Kolleginnen, die da reingeschmissen werden, das ist ja Wahnsinn.
Nee, absolut nicht. Am Anfang habe ich das super persönlich genommen. Mhm. Da dachte ich, das Programm ist scheiße oder ich bin scheiße oder so. Das ist ja oft bei KünstlerInnen so, dass du irgendwie, ja, dass du das dann einfach gleich persönlich nimmst und dann irgendwie deinen Selbstwert da in Frage stellst und sagst, ich kann ja gar nichts. Und mittlerweile denke ich mir, ja, wenn ein Auftritt jetzt, sage ich mal, ein bisschen leiser verläuft, dann versuche ich das einzuordnen, wo ich auch gerade bin oder wie die Umstände waren oder so, ohne jetzt da die Schuld von mir wegschieben zu wollen. Es gibt ja auch Tage, wo es halt einfach, das ist ja bei jedem so, ne? Du wachst in der Früh auf und denkst, oh, leck mir am Arsch, ey, überhaupt keinen Bock. Es ist halt einfach so. Und dann gehst du schon mit einer anderen Grundstimmung in so einen Auftritt. Aber ich versuche bei den meisten, also ich versuche das bei jedem Auftritt, ne? Dass ich einfach sage, hey Leute, die Leute haben Eintritt zahlt. Mhm. Ne? Die haben Eintritt zahlt und die haben verdient, dass ich 150% gebe. Mhm. Aber es gibt halt einfach Tage, da kannst du gegen dich selber nicht anarbeiten. Mhm. Das ist da hilft mir das Publikum auch immer. Ja? Die pushen dich dann schon. Mhm. Und das ist einfach ein super schönes Wechselspiel. Deswegen finde ich, würde ich die Bühne auch nie, also kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das aufgeben wollen würde jetzt für Film und Fernsehen. Weil ich halt sofort ein Feedback bekommen. Mhm. Und das ist das schönste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Mhm. Da geht es nicht nur um Ego, sondern das ist einfach dieser Tanz, der da entsteht. Ja? Mhm. Zwischen Publikum und dir als Künstlerin, das ist magisch einfach. Mhm. Und das kann man ganz schwer beschreiben. Aber es macht einen wirklich glücklich. Also ich habe das Gefühl, ich gehe oft von der Bühne runter und denke so, ey, Wahnsinn. Ich bin auch immer nur dankbar. Mhm. Also im Sinne von, ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt jetzt, dass ich dankbar bin, aber es ist einfach, wie es ist, ja, dass du das Privileg hast, dass du so einen Job machen darfst, dich so ausstellen darfst, da mit Text, Inhalt, Sprache und deinem ganzen Spiel, das du da reinbringst und die Leute das feiern und annehmen und im besten Fall danach zu dir herkommen wollen, noch Autogramm und so. Und das habe ich letztens erst wieder gehabt, dass eine Frau zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich wäre eigentlich mit meinem Mann gekommen heute, aber mein Mann ist verstorben vor 2-3 Monaten oder was. Aber ich habe gesagt, ich komme heute trotzdem, weil ich möchte einfach mal 2 Stunden jetzt da nicht dran denken.
Schalten.
Und sie hat gesagt, und das hat super funktioniert. Und ich bin ihnen total dankbar, dass ich so einen Moment haben konnte mit so vielen anderen Menschen irgendwie. Und das hat mich echt total gerührt. Und so soll es letztendlich sein.
Da fährst du dann total berührt nach dem Auftritt nach Hause erstmal wahrscheinlich. Beseelt und berührt.
Ja, voll. Ich meine, du bist eh noch vollgeschossen mit Adrenalin erstmal die erste 1,5, 2 Stunden oder 1,5 Stunden maximal.
Ist es so tatsächlich bei jedem Auftritt 1,5 Stunden
erstmal Adrenalin? Ja, voll. Also sonst könnte ich auch in der Nacht, glaube ich, nicht mehr heimfahren, wenn das gleich abfallen würde. Aber ich spüre das schon. Ich bin da noch voll puff. Und im Auto geht mir dann alles Mögliche noch durch den Kopf, was so war am Abend und wie die Eindrücke waren. Und ich versuche das abzuspeichern. Mhm. Ja, genau. Mhm.
Kommen wir wieder darauf zurück. Das 5. Solo-Programm mittlerweile. Volle Kontrolle. Stimmt es, Chrissy, dass dir persönlich eine gewisse Kontrolle im Leben extrem wichtig ist?
Ja, also Kontrolle ist was, da habe ich das Gefühl, das verschafft mir Sicherheit. Also ich glaube, das geht vielen Leuten so. Was ich jetzt, warum das Programm auch volle Kontrolle heißt, so gespürt habe in meinem Umfeld auch, dass viele das Gefühl haben, sie spüren eine Art von Kontrollverlust, weil es einfach so viel, wahnsinnig viele Krisen gibt und Kriege, wo man das Gefühl hat, hey, fuck, ich kann da überhaupt nichts ausrichten. Ich kann es konsumieren, aber es überfordert mich total und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich kann nichts machen. Klar kannst du mal auf Instagram irgendeine schwarze Kachel posten oder kannst du irgendwie sagen, es tut mir wahnsinnig leid, aber was bringt es den Leuten? Ja. Und dann gibt es einen gewissen Teil, der dann sagt, hey, weißt du, ich kann gar keine Nachrichten mehr konsumieren, ich schaff's nicht mehr. Ich habe das auch gehabt bei dem Anschlag auf Israel am 7. Oktober, da hatte ich mal zwei, das war mir eins zu viel. Da habe ich richtig gemerkt, das hat mich geschrottet. Da musste ich mal 2 Wochen, ich konnte keinen Artikel, Zeitung, irgendwas lesen, weil das hat mich komplett überfordert. Noch dazu, wenn du dich nicht so wahnsinnig gut auskennst in dem Konflikt. Ja, ich glaube, da ging es auch vielen so. Und dann gibt es eben diesen Teil, der sagt, ich konsumiere, aber nach diesen 2 Wochen, ich steige nicht wieder ein, sondern ich konsumiere gar keine Nachrichten mehr.
Du bist dabei geblieben?
Total ab. Nee, okay. Um Gottes Willen, das könnte ich mir in meinem Beruf gar nicht leisten, ehrlich gesagt. Nee, ich bin wieder eingestiegen, aber ein gewisser Prozentsatz sagt, ganz ehrlich, nee, will ich, ich kann nicht mehr. Was ich mache, ist, ich ziehe mich in mein privates Umfeld zurück, meine Familie, meine Freunde, da habe ich das Gefühl, ich mache was und ich sehe einen Output. Also ich sehe sofort das Ergebnis von meiner Handlung und bleiben dann auch dabei. Was dann natürlich schwierig ist, dass du überhaupt wieder einsteigst, weil da müsstest du ja Wissen aufholen.
Ja, genau.
Und das ist sehr anstrengend und das hat dann auch ganz viel mit Scham zu tun, ne? Dass du irgendwie in Gesprächen das Gefühl hast, ich bin überhaupt up to date und irgendwie ist mir das dann zu blöd, ich will gar nicht mehr eigentlich so. Und das ist auch, finde ich, gefährlich, wenn man nicht weiß, was so in der Welt los ist.
Gefährliches Halbwissen.
Ja, und auch wenn man nicht zuordnen kann, was die Konflikte jetzt auch außerhalb von Deutschland mit uns zu tun haben und so. Und aus diesem Momentum, das ich habe gespürt, da ist einigen Leuten geht es so, dass die so einen Kontrollverlust haben, habe ich das auch reflektiert, was das jetzt mit mir persönlich gemacht hat und was das Gefühl der Kontrolle für mich bedeutet. Und das habe ich eben versucht, in einen Überbau quasi in dieses Programm zu pressen. Aber es geht halt auch um viel andere Dinge, ne? Also man wird an vielen Stellen meine humoristische Aufarbeitung dessen sehen, dass ich eigentlich überhaupt nicht die volle Kontrolle habe, sondern dass die Dinge die Kontrolle über mich haben.
Tatsächlich habe ich gesehen, es kann bei dir extrem schwierig werden in deinem Alltag zum Thema Kontrollverlust.
In meinem Alltag? In deinem Alter.
Nein, um Gottes Willen.
Das kann sehr schwierig werden.
In deinem
Alter. Du mit 37. Also,
die Witze bringe ich nur bei der Kollegin. Chrissy, musst dir keine Sorgen machen. Nein, Thema Beispiel, Terminkalender zwischen dir und deinem Management. Das fand ich sehr sympathisch, dass es da manchmal schwierig werden kann.
Ja.
Wenn die Termine nicht so passen, wie du sie es vorgestellt hast.
Oder
ist das richtig?
Du, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus meinem Grundschullehramtsstudium. Dass mir das Befriedigung verschafft, wenn alles auch so ein bisschen seine Ordnung hat. Ja. Mein Gott, also beim Kabarett, also Management und Booking-Agentur, die müssen halt schnell arbeiten. Ne? Da geht es nicht darum, ob jetzt da jeder Buchstabe irgendwie stimmt. Aber wenn ich halt in unseren gemeinsamen Kalender reingeschaut habe, mittlerweile habe ich das ein bisschen zurückgestellt, weil ich gemerkt habe, es nimmt mir Zeit, die ich für was anderes brauchen kann. Aber es gab eine lange Zeit, wo ich so gemerkt habe, wie so mein Finger so
hingeht an die Tastatur, die ich mir gedacht habe, es geht nicht anders, der schreibt mal groß.
Das habe ich mittlerweile ein bisschen besser unter Kontrolle. Aber es sind so alltägliche Geschichten, ne? Dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, mit dem Auto losfahre zum Auftritt und bin so 10 Minuten unterwegs und kurz vor der Autobahn denke ich mir, habe ich mein Herdplatten ausgemacht? Wann habe ich ja nicht was gekocht? Ja? Oder habe ich mein Dachfenster zugemacht? Habe ich überhaupt ein Dach? Solche Geschichten. Fahre wieder zurück und so, weil ich denke, ich habe es vorher schon dreimal gecheckt und weiß natürlich, dass es ne, so. Und das taucht im Programm schon auch auf. Ja.
Große Probleme in der Welt, die sich im privaten Leben irgendwie widerspiegeln. Das sind Themen in deinem Programm, die Corona-Zeit, die haben wir ja irgendwie ganz gut, einigermaßen ganz gut hinter uns gebracht. Was sind denn nun die Themen, die man am Ende mit nach Hause bringt, wenn man dein Programm besucht hat?
Also ich glaube, das Programm ist ziemlich vielfältig. Also der Bogen ist ja so ein bisschen, dass mein Lebensgefährte bei mir eingezogen ist und welche Konflikte sich da auftun und welche Art des Konfliktmanagements wir quasi gemeinschaftlich da beschlossen haben und versuchen umzusetzen.
Hat er das Programm schon
aber
gesehen eigentlich?
Nein. aber wie quasi so große Probleme, die wir haben, ob das jetzt Lieferkettenprobleme sind, Lieferengpässe oder ob das der Chipmangel ist, ne? Oder ob das künstliche Intelligenz ist, wie sich diese Problematiken quasi im Privaten widerspiegeln. Also jetzt Lieferengpässe beispielsweise, dass so die Tendenz dahin geht, dass man sagt, okay, viele Sachen einfach selber machen.
Ja.
So ein bisschen seinen eigenen Beitrag leisten, ein bisschen unabhängiger sein. Dass wir zum Beispiel versucht haben, im Thermomix Penicillin herzustellen. Solche Geschichten.
Ja.
Ne? Und das taucht da so ein bisschen auf. Es sind aber auch ganz viele andere Themen. Ich habe so mir auch die Frage gestellt, so es gibt ja ganz viele so Überlebenskurse, Survival-Trainings und solche Geschichten, welche Stellung der Mann so in der heutigen Gesellschaft irgendwie hat, wenn er nicht mehr der Versorger ist, nicht mehr der Beschützer, wie man da so umgeht, ne, mit einer modernen Frau irgendwie und sie sich da irgendwie ihren inneren Krieger finden in so Überlebenstrainings, warum man sich da als Mann in der Gruppe um so ein Stehr-Totholz rumrangelt und dann irgendwie, keine Ahnung, erst einmal einen tiefen Schroer loslässt, wo sich Specht und Kuckuck beide denken, schau her, ich habe gedacht, wir wären die nervigsten Viecher im Wald. Ne? Also solche Geschichten oder auch wie es bei Frauen ist, wenn du ganz viele Ansprüche an dich gestellt, wenn du sollst besonders schlank sein oder du sollst irgendwie Boss-Lady sein, aber ein bisschen weniger Boss, mehr Lady, ne? Du sollst Kinder in die Welt setzen, aber musst da auch schauen, dass du ein Modell erwischt, das eine niedrige CO2-Bilanz hat. So. Und dass es durchaus Frauen gibt, die dann, es gibt ja diesen Trend der traditionellen Frauen, der Tradwives beispielsweise. Und dass ich mir auch manchmal denke, ich würde mir mehr Einfachheit und Entlastung wünschen, wo ich mich nur auf eines konzentrieren kann, weil es natürlich einfacher erstmal im ersten Moment erscheint und so. Und das ist irgendwie drin. Es ist aber auch drin, dass ich beim Pflichtseminar der Arbeitsstättenverordnung für Grundschulpädagogen bin, um beim Thema Basteln ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Es sind Generationenkonflikte drin, Gen Z, ich bin ja Generation Y, Generation Y, das heißt, wir stellen uns halt auch Fragen. Das ist ein ziemlich vielfältiges Programm, aber der Überbau dieser ganzen Kontrollgeschichte, der schließt sich letztendlich am Ende des Tages auch wieder, weil das hört ja auch nicht auf. Ich will schon alles, im besten Fall würde ich mir wünschen, ich hätte alles unter Kontrolle, ne? Auch so das Thema, was weiß ich, wenn man sich dann mal entschließt, dass man als Paar irgendwann einmal ein Kind haben will oder so, aber dann hast halt die Situation, dass du denkst, ja, ich meine, für mich persönlich, ne, ich denke mir, es gibt einen Geburtstermin und dann wird der da eingetragen in den Google-Kalender und dann kommt das Kind zu dem vereinbarten Zeitpunkt.
Ohne ja? Rechtschreibfehler.
Ohne Rechtschreibfehler. Und dann heißt es nicht, oh, ich sehe schon das Köpfchen, sondern, oh, das ist das ein Abiturzeugnis. Ja, das ist alles schon ausgemacht. Oder das, was weiß ich.
Volle Kontrolle eben.
Ja, genau. Oder dass der Freund da mit dabei ist bei der Geburt und dir da zwischen die Beine schaut und sich halt nicht denkt, das ist ein bisschen, als wäre meine Lieblingskneipe abgebrannt, sondern das alles geschleckt. Ja. Da wird alles, und das hast du natürlich überhaupt nicht unter Kontrolle. Überhaupt nicht. Ja. Oder das Thema Kinderbetreuung, dadurch, dass uns ja so viele Erzieherinnen und Erzieher einfach fehlen,
ja.
Was mit ganz vielen Faktoren zu tun hat. Ne? Schlechter Bezahlung, Ausbildungsgeschichten und so weiter, Umstände. Und du aber gleichzeitig Leute hast, Grundschullehrerinnen aus der Ukraine, die halt bei uns nur als Kinderpflegerinnen arbeiten dürfen. Solche Geschichten sind auch drin. Also Schau es dir an. Ich bin gespannt, was du sagst.
Ich bin auch gespannt. Vor allem, du hast ja schon ein bisschen Resonanz bekommen. Es gab schon so ein paar Vorpremieren auf das Programm. Ich bin auch tatsächlich wieder überrascht, wie viel du da jetzt unterwegs sein wirst. Das geht ja bis ins nächste Jahr rein, habe ich gesehen. Die Termine findet man bei uns im Netz auf egofilm.de. Jetzt müssen wir ganz kurz noch über eine andere Sache sprechen. Über die haben wir beim letzten Mal schon ausführlicher gesprochen. Deine Rolle in der ZDF-Serie Marie fängt Feuer. Und Chris, ich habe gesehen, in der neuen Staffel wird es tatsächlich gerade richtig dramatisch. Denn deine Rolle hat wirklich gravierende Veränderungen zu ertragen, oder? Also was ist da gerade los bei dir? Ich habe einmal eine Folge vor kurzem gesehen, da hast du einen richtigen harten Wutausbruch bekommen.
Ja. Ich sag mal so, die Marie ist ziemlich im Umbruch gerade, weil die letzte Info, die man hatte, ist Beziehungspause zwischen Marie und Stefan. Und ich sag's mal so, jeder interpretiert diese Beziehungspause ein bisschen anders. Ja? Mhm. Das wirkt sich auch auf ihre Arbeit einfach aus. Mhm. Ja? Mhm. Das merkt man bei ihr. Und das finde ich eigentlich auch gut, ja? Dass sie da nicht immer so clean ist und alles total im Griff hat. Ne? Ganz toll. Ich meine, ich habe jetzt so ein paar Facebook-Kommentare gelesen.
Verfolgst du die?
Ich schaue mir das schon zwischendurch an. Ja, absolut. Ich muss dann zwischendurch auch wieder aufhören, weil ich mir denke, also sorry, aber das ist ja wirklich Quatsch jetzt. Aber da ist dann auch so das Feedback gewesen, ja, die ist jetzt plötzlich so arrogant geworden. Und es ist so viel Drama und wo ich so denke, ja, aber das ist halt so im Leben, ja, dass es halt einfach Brüche gibt. Mhm. Und wir sind ja nicht mehr auf dem Sonntagabend 2015, wo es nicht regnen darf, Herzkino, sondern wir sind Donnerstagabend, was auch immer nur ein bisschen Herzkino ist, aber mit mehr Action. Und da ist halt auch mal ein bisschen dunkler und da passieren, da ist halt nicht mehr alles so heile Welt.
Ja.
Und ganz viele Sachen gehen trotzdem gut aus. Ja. Mhm. Aber wir behandeln da natürlich auch Themen wie jetzt, keine Ahnung, Überschwemmungen oder jetzt halt Waldbrand. Eine Folge mit geflüchteten Kindern, was ganz schwieriges Feedback teilweise gab, ne? Wo ich so denke, ja, wenn die Leute irgendwie sagen, also ich will jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Aber so ein paar Kommentare dann irgendwie in die Richtung waren von wegen, wir müssen uns ja eh schon die ganze Zeit mit ganz schwierigen Situationen im Leben auseinandersetzen und jetzt müssen wir das quasi auch noch anschauen, wo ich so denke, nö, das müsst ihr gar nicht. Mhm. Das Programm ist so vielfältig, ihr könnt es jederzeit umschalten oder ihr schaut euch irgendwas in irgendeiner anderen Mediathek an. Das ist ja voll, also für uns ist es wichtig, weil wir versuchen, so gut es irgendwie geht, die Feuerwehrrealität abzubilden. Und da sind halt solche Sachen einfach mit dabei.
Und diese Themen waren euch doch gefühlt eigentlich schon immer wichtig, oder? Also gesellschaftlich relevante Themen in der Serie unterzubringen. Ich kenne die Serie auch gar nicht anders.
Absolut. Nur seitdem sie Kommandantin geworden ist und jetzt auch in so einer männerdominierten Position ist, die Marie, hat sie da natürlich schon auf der einen Seite deutlich mehr Konflikte, dass sie ihre Truppe auch zusammenhält und so ein paar Anfeindungen und sich durchsetzen zu müssen und so. Aber die Themen sind schon gefühlt schwerer geworden und auch in der Bildgestaltung ein bisschen kantiger, ein bisschen alles auch ein bisschen zackiger und so. Und ich finde das gut. Manchen Leuten ist es zu viel Feuerwehr. Wo ich so denke, ja, wir sind schon eine Feuerwehrserie. Ja? Und ich finde es super, dass das so ist. Und ich finde es auch super, dass sie Kommandantin ist, weil das gibt es nicht so häufig.
Vor allem in Bayern wahrscheinlich.
In Deutschland. Also ja, allgemein. Mhm. Also ich meine, du hast ja eh nur 10% circa Frauenanteil in der Freiwilligen Feuerwehr in Deutschland und Kommandantinnen fast nicht.
Ja.
Obwohl du sagen könntest, ist eigentlich wurscht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, weil was musst du können als Kommandant, Kommandantin? Du musst gut organisieren können, du musst deine Leute delegieren können, du musst gut Sachen erklären können. Klar, du musst auch auf die Leute eingehen können, auch auf Opfer, auf die du triffst und so. Aber das sind Qualitäten, die jedes Geschlecht irgendwie mitbringt. Und das finde ich hervorragend. Und es hat natürlich auch eine Vorbildfunktion. Eine Frau da an der Spitze war, ehrlich gesagt, für mich auch nie, dass das so in meinem Kopf war, dass das eigentlich möglich wäre, weil ich das nie gesehen habe.
Lustig.
Wirklich so, das war immer ein Mann. Und dann ist die, als wir quasi die Marie auf die Kommandantinnenposition gesetzt haben, war das wirklich im gleichen Jahr, dass ich glaube, in Penzberg eine Frau zur Kommandantin ernannt worden ist. Und da dachte ich, Sixes. Und wenn man das jetzt abbilden kann quasi, Donnerstagabend 20.15 Uhr, ist ja hervorragend, weil das schauen die ganz viele Familien an. Und das heißt auch, ich habe das oft, dass Leute dann irgendwie zu mir in die Shows kommen, weil sie halt ein Autogramm haben möchten und auch nicht gewusst haben, dass ich Kabarett mache. Und da sind kleine Mädels dabei, wo die Eltern dann sagen, ja, die ist totaler Marie-Fängt-Feuer-Fan und jetzt traut sie sich nicht hergehen und so, komm, gib mir mal ein Autogramm, könntest noch schnell ein Foto machen. Die eventuell dann auch auf die Idee kommen, hey, so ein Ehrenamt, das wäre vielleicht für mich was. Mhm. Ist ja geschlechterunabhängig. Mhm. Du kannst auch als Frau Atemschutzgeräteträgerin werden, auch wenn das anstrengend ist. Mhm. Und selbst wenn du das vielleicht für das nicht gemacht bist, dann machst du halt irgendeine andere Aufgabe in der Feuerwehr. Da ist für jeden irgendwo Platz. Mhm. Und das finde ich toll. Dass wir, wenn wir das erreichen können mit der Reihe, dann haben wir, glaube ich, schon viel
alles geschafft. Fast alles geschafft.
Ja.
Marie fängt Feuer in der ZDF-Mediathek. Chrissy, ich freue mich wahnsinnig auf die Premiere von Volle Kontrolle im Schlachthof in München.
Die München-Premiere am 15.11. Ja, bitte.
Ist die besonders zappelig für dich? Oder?
Ja, also ich habe ja am 9.11. ist ja die eigentliche Premiere in Holzkirchen. Hoppala, das war mein Wasserglas, Entschuldigung. Am 9.11. ist ja die eigentliche Premiere in Holzkirchen. Mhm. Und dann spiele ich in Fürth in der Komödie. Und dann bin ich am 15. eben in München. Und München ist für mich, der Schlachthof ist für mich halt auch Heimkommen.
Eine Kultstätte auch ein bisschen, oder?
Ja, und vor allen Dingen, also ich spiele da wahnsinnig gern, aber ich weiß, an dem Abend sind viele Leute da, die ich so auch auf meiner Gästeliste habe. Kolleginnen, Kollegen, meine Agentur und so weiter und so weiter. Also da schauen sehr viele Leute hin, die aus meiner Branche sind, ob das jetzt Film ist oder ob das Cabaret ist. Und das ist nun mal was anders, ja. In Holzkirchen ist es die Geschichte, dass quasi meine alten Schulfreundinnen und so weiter mir zuschauen und das bewerten und sagen, stimmt das so gar nicht oder da kenne ich die doch anders oder keine Ahnung. So bildet man sich das ein.
Ja.
Und in München ist es einfach, sind es eben die Kolleginnen und Kollegen, die nochmal mit einem anderen professionellen Blick auf sowas schauen. Mhm. Ja? Und deshalb ist das für mich ganz speziell. Aber ich freue mich total drauf. Ich glaube, das wird cool. Und wenn es nicht cool wird, dann beim nächsten Mal ist eh ein anderes Publikum.
Genau, einfach vergessen. Volle Kontrolle, die Termine bei uns im Netz, egofm.de. Chrissy, du siehst es nicht vor mir, aber mein Word-Dokument es passiert mir sehr, sehr selten, dass ich so viele Fragen habe, die ich einfach nicht unterkriege. Und es ist auch in diesem Interview wieder der Fall. Das bedeutet, du musst einfach wieder irgendwann kommen. Die Frage habe ich dir beim letzten Mal gestellt. Ich stelle sie dir heute aber bewusst nochmal, weil sich ja, wie du selbst vorhin auch schon gesagt hast, Gefühle verändern können. Deswegen heute nochmal an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Ich weiß nicht, was ich beim letzten Mal
das ist auch gut so.
Gesagt habe. Ich sag mal so, also Glück hat für mich immer mit anderen Menschen zu tun. Und im Zweifelsfall bin ich am glücklichsten, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin. Mit meiner Mama, mit meinem Stiefvater, mit meinen Brüdern. Und da fühle ich mich einfach daheim, da fühle ich mich aufgehoben. Die wohnen zwar nicht mehr in Deutschland, aber wir treffen uns trotzdem regelmäßig. Und dass ich da einfach sein kann, wie ich einfach bin, mit allen Ecken und Kanten, die ich habe. Da schaut, das bewertet keiner. Klar kriegt man mal irgendwie Feedback, aber dafür kriegen meine Brüder halt dann Prügel.
Erwatschen.
Ist mir auch wurscht. Da bin ich eigentlich, kann ich sagen, glaube ich, am glücklichsten. Auch wenn ich sehr gerne auch allein bin. Also das ist, glaube ich, schon auch eine Form des Glücks, wenn man sehr gut mit sich alleine sein kann. Mhm. Wenn man mit sich selber eigentlich soweit ganz gut zufrieden ist und seine Stärken und seine Schwächen kennt. Aber der Austausch mit anderen Leuten, ob das jetzt meine Familie ist oder ob das auch mal das Publikum ist, da fühle ich mich einfach total wohl. Auch wenn ich da oftmals so einen Erkenntnisgewinn habe, ob das jetzt über mich selber ist oder über andere Leute oder über Inhalte, das macht mich eigentlich happy.
Mhm.
Ja.
Es war eine andere Antwort als letztes Mal.
Ach, da schon her.
Siehst du?
Wie hat sich's denn verändert? Was habe ich beim letzten Mal gesagt? Weißt du das zufällig noch?
Ich spiel's dir gleich mal vor.
Okay.
Christina Eichsenberger war heute mein Gast. Das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir eine wahnsinnig tolle Premiere in Holzkirchen und dann auch in München und dann eine tolle Tour und bin Danke. Gespannt, was als nächstes kommt.
Ja, ich auch.
Danke dir.
Danke für die Einladung. Ciao.
Das war EgoFM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der EgoFM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
EgoFM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf EgoFM.